offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Schön, dass ihr wieder reinhört bei unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Ja, die Drittligasaison 2021-22 ist am vergangenen Wochenende zu Ende gegangen und wir durften am Samstag noch einmal ein echtes Fußballspektakel erleben. 6:3 gewinnt der TSV 1860 das letzte Saisonspiel gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund und feiert damit nicht nur den alleinigen Torschützenkönig Marcel Bär, sondern auch den vierten Tabellenplatz, der die Qualifikation für den DFB-Pokal bedeutet. Das war aber nicht die einzige löwenstarke Nachricht, beziehungsweise nicht der einzige löwenstarke Erfolg am letzten Wochenende. Denn die Leistungsmannschaften der die Bayerische Junglöwen sind wieder in der Bundesliga. Nachdem die U17 bereits den Klassenerhalt im ersten Jahr U17-Bundesliga gefeiert hat vor einigen Wochen, ist am Samstag die U19 nachgezogen und hat gegen Memmingen gewonnen und somit den Bundesliga-Aufstieg perfekt gemacht. Einer, der am Samstag kräftig mitgefeiert hat und auch bei solchen Festen das wichtigste Utensil vorbereitet, das Aufstiegst-T-Shirt, ist nämlich heute bei mir zu Gast Markus Burger, die gute Seele und Zeugwart der U19. Und mit ihm sprechen wir natürlich über diese fantastische Saison der U19, aber auch über seine Verbindung zu den Löwen, seine Aufgaben als Zeugwart und seinen Hauptjob. Schön, dass du nach der wilden Aufstiegsfeier wieder nüchtern und heute hier bist. Herzlich willkommen, Markus.
Ja, hallo Jan, ja. Danke für die Einladung. Es passt schon wieder.
War es feuchtfröhlich am Samstag?
Ja, war es auf alle Fälle.
Sehr schön. Darüber sprechen wir natürlich gleich. Aber ja, du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, den einen oder anderen Podcast hast du mal gehört. Dann weißt du, was die erste Frage ist. Was für ein Mensch ist Markus Burger?
Ja, also wie schon gesagt, ich weiß, dass die Frage kommt. Einfacher wird sie dadurch trotzdem nicht. Eigentlich sollte man andere Frage. Würde ich jetzt meine Freunde fragen, würden die wahrscheinlich sagen, zuverlässig, hilfsbereit, dann eigentlich eher zurückhaltend. Also ich bin definitiv mal keine Rampensau. Ja, sonst keine Ahnung. Muss man wirklich die Freunde fragen.
Das mit der Rampensau kann ich bestätigen. Du hast dich, ich nenne es jetzt mal ein bisschen geziert, als ich dich gefragt habe, hey Markus, wir haben in den letzten zwei Wochen sehr viel miteinander zu tun gehabt, weil ich ja gerade schon gesagt habe, das Aufstiegst-T-Shirt ist das wichtigste Utensil und das haben wir beide ja gemeinsam vorbereitet. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Und da hast du gesagt, ja, was willst du denn mit mir als Gast? Ich bin doch gar nicht die wichtigste Person. Also das kann ich schon mal bestätigen. Nichtsdestotrotz, du bist ein Löwe durch und durch und schon alleine das qualifiziert dich, hier zu sein.
Gut, das bin ich tatsächlich, aber da gibt es ja andere, die Löwenfan durch und durch sind.
Seit Kindheit?
Ja, also es ist bei mir wirklich der Klassiker an Vaters Hand quasi ins Stadion gegangen. Mit 6 oder mit 7 hat er mich das erste Mal mitgenommen. Mein erstes Spiel war im Olympiastadion. Ich glaube 72 oder 73 war das. Und ja, von da an bis heute eigentlich regelmäßig,
wenn es denn geht. Was ist 60 für dich?
Etwas auf alle Fälle was sehr, sehr Bedeutendes, wo einen absoluten wichtigen Teil meines Lebens einnimmt.
Bist du dann früher auch auswärts gefahren?
Ja, ja. Also früher bin ich früh auswärts gefahren, in so Bayernliga-Zeit nahezu jede Sprüh, wo du halt dann, sag ich mal, selber volljährig warst und so weiter. Dann wurde es natürlich irgendwann ein bisschen weniger. Dann vielleicht auch bloß nur 4, 5, 6 Spiele. Aber selbst auch jetzt fahre ich, also die Saison war ich zum Beispiel in Osnabrück, in Freiburg. Geht natürlich dann nur, wenn wir entweder nicht spielen oder wenn der Andi mich vertritt.
Wollte gerade sagen, du bist ja für die U19, ich habe es ja auch im Intro gesagt, nicht nur der Zeugwart, sondern auch die gute Seele. Erzähl mal, wie seid ihr denn aufgestellt in der U19?
Ja gut, also Jonas als Trainer natürlich, dann die beiden Co's, der Flo Ziegler und der Christian Kappler und dann Daniel Pluter als Physio und dann eben nur der Andi Herrmann, der mich quasi unterstützt. Als Vertretung kannst du eigentlich gar nicht sagen, wir machen es jetzt eigentlich zu zweit, sage ich mal, da kennen Andi seit ich 10 Jahre alt bin, also wir sind miteinander aufgewachsen, gehört zu meinen absolut besten Freunde, und da hat man ja bekanntlich nicht so viel, die kann man an einer Hand abzählen. Ja, und ohne den wird es so in der Art auch nur ganz, ganz schwierig gehen bei 60. Also da muss ich gleich mal sagen, ohne den wäre es schwierig.
Also ein echtes Team,
richtig,
echte Freunde.
Absolutes Team, ja.
Und ja, mal wieder ein Beispiel für die Löwenfamilie, oder?
Ja, nee, auf alle Fälle. Sage an dieser 60er durch und durch. Also da kann man nichts sagen.
Ja, du hast gerade schon gesagt, du bist auch auswärts, auch diese Saison schon unterwegs gewesen. Das ist schon beachtlich, dass du neben deiner Nebentätigkeit hier bei den Löwen dann wirklich noch Fan bist.
Ja, ohne Fan zum Sein wäre ich sowieso nicht dazu gekommen. Und für mich ist es tatsächlich nach wie vor so, also ich selber sehe mich immer noch viel mehr Fan von 60 als Mitarbeiter von 60. Also, da, wenn es mich vor der Saison, hat mich zum Beispiel der Jonas gefragt, ob es irgendwas gibt, was er machen kann, was mir die Arbeit oder was erleichtert. Dann habe ich gesagt, das Einzige, was ich mir wünschen würde, wäre weniger Parallelspiele mit den Profis.
Sehr, sehr selbstlos.
Ja.
Einfach um die Löwen-Profis zu unterstützen, und dass das diese Saison reichlich geklappt hat und dann, man muss ja schon sagen, eine sehr erfolgreiche Saison war, auch wenn es jetzt nicht mit dem ganz großen Wurf geklappt hat. Wie ist deine Einschätzung jetzt nach der Saison?
Nein, sehe ich. Also sage ich, vierter Platz. Natürlich, wo ist immer irgendwo hoch, ganz klar. Und davon träumst du, das erhoffst du. Aber wenn man realistisch ist, muss man schon sagen, also vierter Platz ist absolut in Ordnung. Also da gibt es nichts dran rumzumäkeln. Sage ich, wenn du aufsteigen willst, dann brauchst du da immer mal ein bisschen Glück, dann darf da deine Spieler nicht ausfallen. Ohne Glück steigst du aus der Liga nicht auf.
An den Fans kann es definitiv nicht liegen. Die haben uns fantastisch unterstützt, auch am Samstag beim 6:3. Hast du das Spiel noch im Stadion anschauen können? Hat es zeitlich geklappt?
Nein, also mein Plan war tatsächlich so, ich gehe bis zur 30., wenn es irgendwie geht, vielleicht bis zur 45. raus und fahre dann rüber. Aber dann war auch mit dem Ticketverkauf und der ganzen Vorbereitung, dann habe ich am Freitag schon gesagt, da führt kein Weg hin. Es nutzt nichts. Dann war ich halt so, habe das Handy dabei gehabt oder war dann einmal für eine Viertelstunde im Stüberl geguckt und habe es mal dann am Fernseher angeschaut und dann wieder weitergearbeitet.
Das ist sehr gut. Und ja, in der ersten Halbzeit, so ehrlich muss man sein, hättest du zwar vier Tore verpasst, aber vom Gemütszustand wäre das vielleicht nicht die beste Vorbereitung gewesen auf das wichtige, wichtige Spiel der U19, die wie gesagt im Anschluss direkt war. Also für alle, die das jetzt am Samstag vielleicht nicht ganz so minutiös mitverfolgt haben. Also die Löwen haben um 13.30 Uhr im Grünwalder Stadion eben gegen Borussia Dortmund gespielt und die U19 dann um 16 Uhr gegen Memmingen, den 1. FC Memmingen, um den Aufstieg.
Genau.
Da warst du mit dabei. Erzähl mal, wie war der Gefühls- und der Gemütszustand am Samstag?
Also ich war eigentlich vor dem Spiel war überzeugt, dass wir das packen. Sage ich, eine Woche davor in Illertissen haben wir den absoluten Grundstein gelegt, weil das ja direkt der Konkurrent noch war. Da haben wir gedacht, okay, na, wir lassen es uns jetzt nicht mehr nehmen gegen Memmingen. Aber es ist natürlich klar, du spielst gegen eine Mannschaft, für die es eigentlich um nichts mehr geht. Und die kommen trotzdem und hauen alles rein, weil es gibt für einen Fußballer, wenn es um nichts mehr geht, dann nichts Schöneres, als wir eigentlich einen Favoriten oder irgendwie das Zünglein an der Waage zu spielen. Und die haben einfach alles reingehaut. Das muss man auch mal sagen, haben es uns ein bisschen schwer gemacht. Wir waren natürlich auch nervös. Und als dann Halbzeit 0-0 war, also ich habe jetzt keine Angst gehabt, aber ein paar schlechte Gedanken sind mir dann doch einmal durch den Kopf gegangen.
Habt ihr Informationen gehabt über die Spielstände auf den anderen Plätzen? Stichwort Schweinfurt.
Also ich habe zwischendrin mal reingeschaut im Ticker, ob die tickern, aber wurde nicht getickert und dann war okay, egal, wir gewinnen, aus.
Wie war denn die Stimmung auf der Bank? Jonas Schittenhelm, der Coach, war dann doch sehr erleichtert nach dem Spiel.
Ja, ich meine, klar waren wir alle angespannt. Ich meine, da gibt es gar keine Frage. Trotzdem war man nicht zu hektisch oder nervös oder sonst was. Also, na gut, die Mannschaft war einfach auch zu gut die ganze Saison, dass man sich dann irgendwo mal Angst haben, es kann ja wieder so werden wie gegen die oder die. Die waren zu souverän. dass das eigentlich schief geht. Aber wenn man im Fußball, man weiß es nie. Wenn wir kein Tor machen, irgendwann einmal ein Konter, plötzlich steht es 0-1. Und gut, ist nicht passiert. Am Ende haben wir es dann souverän 4-0 gewonnen.
Das war am Ende dann wirklich sehr souverän. Aber lass uns nochmal zurückblicken auf die gesamte Saison. Das ist ja dann doch ein sehr interessanter Modus, so nenne ich es jetzt mal, der benötigt oder der durchspielt werden muss, damit man in die Bundesliga aufsteigt. Nochmal zur Erinnerung, du bist jetzt seit 2016 bei den Löwen. Wie es dazu gekommen ist, kannst du dann gleich auch nochmal erzählen. Aber 2016, direkt danach, gab es eben den Super-GAU mit 5 Abstiegen. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis die U19 wieder in die Bundesliga aufgestiegen ist. Aber der Modus der diesjährigen Saison war ja doch irgendwie gewöhnungsbedürftig.
Überhaupt gewöhnungsbedürftig, richtig. Es war jetzt der 5. Anlauf. Und es war so, dass die Vorrunde wurde die Bayernliga geteilt in Nord und Süd. 8 Teams im Norden, 8 Teams im Süden. Einfachrunde bis zur Winterpause. Und die ersten 4 Teams qualifizieren sich dann für die Meisterrunde. Und alle Ergebnisse wurden im Prinzip gestrichen. Also wurde nichts mitgenommen. Du hast dich als Erster völlig souverän qualifiziert für die Meisterrunde mit voller Punktzahl. Aber es war im Prinzip nichts wert, weil es dann im Winter wieder bei Null losging.
Okay, also tatsächlich so, du hast gesagt, einfache Runde. Das heißt, man hat gegen jede Mannschaft nur einmal gespielt.
Genau.
Das wurde dann willkürlich gelost, ob auswärts oder daheim.
Genau.
Dann hat die U19, das war ja schon in der Hinrunde im Herbst, schon furios, dass da die U19 da komplett durchmarschiert ist, ohne Punkte zu verlieren, dann sich als Erster für diese Meisterrunde qualifiziert hat. Und dann gab es wieder die ersten 4, hast du gesagt?
Genau, die ersten 4.
Die dann quasi eine neue Liga aufgemacht haben und in der Liga musstest du wieder Erster werden.
Musstest du wieder Erster werden, es war wieder nur eine Einfachrunde, also nur ein Spiel wurde dann ausgelost, ob heim oder zu Hause, beziehungsweise ausgelost ist nicht ganz richtig. Ich denke, dass der Verband das schon so gemacht hat, weil sowohl der Süderste, also wir, und der Norderste, Jan Ringsburg, beide 4 Heimspiele hatten und nur 3 mehr auswärts spielen mussten. Und ich denke mal, dass das berücksichtigt wurde. Aber man muss ja dazu sagen, was man den Erfolg nur umso höher bewerten muss, wenn man dann, sag mal, sieht, wen wir auswärts hatten. Das war Jan Ringsburg, Schweinfurt 05 und Illertissen in der Endabrechnung Platz 2, 3 und 4. Jan Regensburg als Erster aus dem Norden hatte Auswärtsspiele gegen 8., also gegen Letzten aus der Meisterrunde, 7. und gegen 6. Sage ich, also umso höher ist es in meinen Augen zu bewerten, dass wir es dann auch geschafft haben, auch wenn wir halt einmal in Schweinfurt nur in Anführungszeichen 0-0 gespielt haben.
Du formulierst es positiv. Ich könnte es ein bisschen als Geschmäckle bezeichnen, aber sei es drum, wir haben in Regensburg...
Was dir den Unbericht macht, dich stark.
Wir haben in Regensburg gezeigt, dass die U19 zu Recht aufgestiegen ist mit dem furiosen, ich glaube, es war ein 5-0 Erfolg, wenn mich nicht alles täuscht, in Regensburg.
Es war 5-1.
5-1, genau. Und ich glaube, einziger Punktverlust in der Runde war eben das Unentschieden in Schweinfurt.
Genau, es war der einzige Punktverlust, es war 0-0. Und war vom Ergebnis her auch in Ordnung, auch wenn wir es gegen Ende des Spiels gewinnen müssen. Und in meinen Augen hat uns der Schiedsrichter ziemlich gegen Ende einen Elfer verweigert. Aber gut.
Am Ende
ist es wurscht.
Ist es mehr als egal. Und die U19 ist endlich und Gott sei Dank und feuchtfröhlich aufgestiegen. Die Feierlichkeiten, wie lang wurde denn gefeiert? Mal Hand aufs Herz.
Ich war gar nicht so lange dabei, weil wir waren ja zunächst in der Alm. Da war dann um 11, halb 12 war es dann Schluss. Da sind die Jungs dann weitergezogen. Mich wollten sie mitzerren, aber ich habe mich gut da ein bisschen versteckt und so weiter. Da sind die ohne mich losgezogen, aber ich habe dann gehört, dass da bis um 5, 6 in der Früh unterwegs waren.
Und was hatten die Jungs dann noch an?
Ja, unsere Aufstiegst-T-Shirts haben sie natürlich angehabt, gar keine Frage. Weil die in der Alm waren, haben sie ja auch gesehen. Also war ein super Design, muss ich echt sagen. Und so haben wir beide uns ja auch kennengelernt. Also waren gleich 2 Fliegen mit einer Klatsche.
Genau, das wollte ich nämlich gerade so ein bisschen als Cliffhanger das schöne Thema wechseln. Zum einen mal, Der Löwen-Podcast ist ja nicht nur für die Fans da, sondern auch für uns in der Löwenfamilie, dass wir uns in der Löwenfamilie besser kennenlernen. Und natürlich sieht man sich schon seit mehreren Jahren auf dem Trainingsgelände und man grüßt sich natürlich immer freundlich. Aber auch dieser Podcast, für mich persönlich immer eine schöne Sache, auch Menschen, mit denen man entfernt zusammenarbeitet, dann auch kennenzulernen. Und deswegen freut es mich sehr, dass wir uns nicht nur heute bei dem Podcastgespräch austauschen können und dass ich dich vorstellen darf und dann natürlich auch gleichzeitig kennenlernen darf, sondern wir haben in den letzten zwei Wochen ja auch an dem Design von dem Aufstiegst-T-Shirt der U19 gefallen. Das war ja eine ganz besondere Geschichte ja auch, die dahinter steht, denn initiiert wurde das ja tatsächlich von Unterstützern
genau.
der U19, ja. des TSV 1860 e.V. auch, die einfach die U19 und die Jugendmannschaften unterstützen. Erzähl mal ein bisschen über die Geschichte dahinter.
Also wie gesagt, ich war da zunächst einmal, sag ich mal, außen vor ein bisschen. Das ging dann eigentlich eher über die Trainer. Das wurde dann an mich weiter delegiert, ging also von die Unternehmer für 60, haben da also ganz massiv mitgeholfen und uns das Ganze zu ermöglichen. Und wie gesagt, also von meiner Seite auch war ich gar nicht so involviert, wie das Ganze ging, sondern du hast ja dann auch gedacht, ich habe dann schon gewusst, es wird ein Aufstiegst-T-Shirt geben. Ich habe am Anfang mal gefragt, soll ich mich da drum kümmern? Und sagt, nee, das ist schon in der Schwebe. Dann habe ich gesagt, okay, warte, bis wieder jemand auf mich zukommt. Das warst dann in dem Fall du. Und ja, dann haben wir es produziert und halt dann quasi auch am letzten Tag oder einen Tag vorher fertiggestellt.
Das war nämlich eine ganz heiße Kiste. Also vor circa 2-3 Wochen bin ich da involviert worden in dieses Thema. Und aus dem Gönnerkreis, so kann man es bezeichnen, wurde der U19 ja nicht nur das Aufstiegst-T-Shirt ermöglicht, sondern auch die Abschlussfahrt, die genau. nächste Woche dann nach Pilsen führt. Und ja, tatsächlich eine Koproduktion von verschiedenen Personen, dass eben dieses T-Shirt, dieses Aufstiegst-T-Shirt nun für die U19 dann am Samstag im Einsatz war. Und cooles Design und war dann auch gerne getragen nach dem Spiel.
Auf alle Fälle, ja.
Genau, und dadurch, dass das dann in deine vertrauensvollen Hände übergeben werden musste, da haben wir uns in der letzten Woche das ein oder andere Mal ausgetauscht. Seit 2016 bist du bei den Löwen. Wie kam es dazu?
Es war eigentlich so, dass ich sag mal, durch meine eigene aktive Zeit als Fußballer, ich habe mich dann verhältnismäßig früh verletzt, dann ging es nicht mehr so, dann bin ich eigentlich früh Trainer geworden. Das ist in Passing. Und einer meiner Spieler war der Wolfgang Schellenberg, der dann eben NLZ-Leiter wurde. Und da war halt der Kontakt vorher schon da. Der ist dann auch dann zu 60 Jahren als Trainer gegangen und dann eben mit der B-Jugend auch deutscher Meister geworden. Und dann habe ich als Trainer mal ein bisschen eine Pause gemacht. Dann habe ich mit dem Andi zusammen die B-Jugend vom Passing trainiert und dann halt durch unsere Kontakte zum Wolfgang haben wir mal so Testspiele gemacht gegeneinander und nach dem zweiten Testspiel, das wo dann im Passing an der Anlage war, habe ich erzählt, also jetzt mache ich erst einmal wieder mindestens ein Jahr Pause und dann schauen wir mal weiter, was ich mache. Und ja, 3 Wochen später kam dann ein Anruf vom Wolfgang, ob ich eigentlich immer noch Pause mache. Dann sage ich, ja, warum? Sagt er, ja, also der Betreuerplatz bei der U19 Praser 9, weil der, also der Steg ist, dort zu die Profis dann hochgegangen ist. Ja, dann habe ich mir erst gedacht, ich bin ja kein Betreuer. Sag ich, habe gesagt, okay, ja, keine Ahnung, schaffe ich das zeitlich? Sagt er, ja, das schaffst du auf alle Fälle zeitlich. So dramatisch ist das nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, mein 60 Mai war rein, gar keine Frage, okay, dann bin ich halt einmal hergefahren zu ins Trainingsgelände, haben wir miteinander geredet und haben da unter anderem mal gefragt, ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, wir können es einmal ja probieren, ob das hinhaut. Dann war auch eine meiner Fragen, war, wie das dann ist, weil war ja die Profis trotzdem weiter anschauen, sagt er, ja, das kommt vielleicht ein oder zweimal in der Saison vor, dass das parallel ist. Ja, da hat er ein bisschen geschwindelt im Nachhinein, gesagt, das ist leider deutlich mehrer. Ja, und so ist eigentlich mein Weg zu 60 gewesen.
Und dann ab dem Sommer 2016 die U19.
genau.
Betreut. Was sind denn die Aufgaben von dir, wenn du sagst, die U19 betreuen?
Das geht halt auch von die Zeugwartsachen, wie quasi die Trikots bereitgestellt sind, dass alles dabei ist, dass wir die beide Trikotsätze oder sogar drei Trikotsätze dabei haben, dass die Bälle dabei sind und so weiter. Also das ganze Material so ein bisschen im Blick haben. Dann auch die Verpflegung von den Jungs in der Kabine oder wenn wir auswärts sind, dann auch nach dem Spiel, weil müssen ja wieder irgendwas essen, die Fahrten zurück gingen ja teilweise über mehrere Stunden. Dass man das halt alles im Griff hat, dass man das organisiert, Aufgaben, also wie gesagt, dort dafür zu sorgen, dass dann irgendwas zum Essen kriegen oder wenn es mal wirklich mit der Übernachtungsfahrt, die waren jetzt in der Bayernliga nicht sehr häufig, aber jetzt nächstes Jahr dann doch wieder öfters, dass du halt im Vorfeld schaust und dir, keine Ahnung, 3, 4 Angebote von Hotels einholst und dann da die dann quasi weitergibst, die 4 Angebote und die Verantwortlichen suchen sich dann eins aus. Das gehört dann zu meinen Aufgaben. Ja, und dann halt einfach auch für die Jungs da sein, in irgendeiner Art und Weise. Klar ist auch, was mir wichtig ist, was ich auch immer wieder am Jonas gesagt habe oder an Manfred Paula gesagt habe, dass wenn die Jungs zum Beispiel mal irgendwas haben oder irgendwas sagen, ich gebe das nicht weiter. Das bleibt bei mir. Sage ich, weil wenn ich das nicht mache, wenn ich das da weitergeben würde, das wird nicht funktionieren. Also da, und deswegen glaube ich, sage ich, funktioniert das mit den Jungs und mit mir auch ganz gut.
Deswegen nicht umsonst die gute Seele und ich ergänze Psychotherapeut, Teammanager,
okay.
Zeugwart und das gar nicht böse gemeint, aber halt einfach Mädchen für alles.
Ja, ist richtig. Sage ich, nach dem Super-GAU in der Saison war dann sogar kurzfristig, haben wir auch noch quasi den Physio teilweise übernommen.
Physiotherapeut,
Physiotherapeut ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, wenn einer schmerzverzerrt am Platz gelingen ist, dann sind wir halt mit dem Eiskoffer reingerannt.
Also hast du nicht den Rücken eingerenkt und
nein,
Tapes gemacht?
Nein, nichts dergleichen.
Ja, was nicht ist, kann ja noch werden.
Ja, das muss nicht sein.
Aber da ist auch das Nachwuchsleistungszentrum ja gut aufgestellt.
Nein, das war wirklich nur nach dem Super-GAU in der Saison und da auch nur am Anfang, weil da wusste ja keiner so recht, was jetzt wird.
Und ich habe jetzt gerade, und das war gar nicht böse gemeint, Mädchen für alles gesagt, aber tatsächlich bei einer besonderen Reise warst du plötzlich Chef der Gruppe.
Ist richtig, das war also eben auch direkt nach dem Abstieg. Da waren wir in China eingeladen.
Wow.
Ja, und da, das sage ich mal, für einen sehr niedrigen Selbstkostenpreis sind wir da hingeflogen und das war halt der damalige U19-Trainer, der Wolfgang Schellenberg, ist da geblieben, weil wir da plötzlich dann 2 Mannschaften hatten, weil ich sage mal, die eigentliche U21 war ja dann plötzlich Regionalliga erste Mannschaft mit eben ein paar von oben, die noch geblieben sind. Und da gab es eigentlich keine wirkliche U21. Und dann war das einfach so, dass die U19 gespielt hat und U21 gespielt hat und wird halt zusätzlich unterstützt mit den Spielern, die von oben nicht im Kader waren. Und da war es halt so, dass der Wolfgang eben da blieb, weil die haben natürlich auch ihre Vorbereitung gehabt. Und der Peter Ulbricht, der Beppo Gutzmittel und ich sind eben nach China geflogen mit der Truppe. Und ja, für die chinesischen Gastgeber waren die beiden zu jung.
Was?
Ja, es ist wirklich so. Die waren eher zu jung. Die wollten dann immer sagen, nee, also ich soll übersprechen oder sonst was. Da war zum Beispiel vor dem Turnier, war ein Turnier in China, mit der Vorstellung von den ganzen Vereinen. Da musste also jeder mal hoch und halt sprechen. Normal macht das halt der Chef, da bin ja dann in dem Fall ich hochgegangen und wie wir ja schon gesagt haben, also keine Rampensau, also gepasst hat mir das überhaupt nicht, aber ja, nutzt ja nichts und mit 0 Vorlaufzeit, also der Peter, glaube ich, wollte schon hochgehen, haben wir gesagt, nee, ich soll hochgehen. Und dann haben wir gedacht, ja Gott, was sagst du jetzt da oben? Dann hast du jetzt ein bisschen, ich ein bisschen angefangen, dann ist mir eingefallen, dass der Chai Shao bei 60 gespielt hat. Und habe einfach von dem geredet, dass er 60 Verbindung zum chinesischen Fußball hat und dass er der bei uns war. Ja, und die waren dann natürlich dann völlig begeistert und immer gedacht, okay, das hast du gut über die Bühne gebracht. Im Nachhinein war es dann nicht ganz so gut, weil ich dann am nächsten Tag war dann ein Fernsehteam da und wollte mich interviewen, eben wegen am Schau, was ich von ihm halt und so weiter. Man war ja dann bei 60 nicht angestellt, ich kannte ihn halt nur als Fan, sage ich mal. Da, ja. Zum Schluss war es dann so, dass ich gesagt habe, ich muss mich jetzt wieder um meine Mannschaft kümmern und ich kann jetzt da nicht dauernd Interviews über die Profis von 60 abgeben.
Ich ergänze, Markenbotschafter. Ja,
wenn man so will.
Und dann, wie ist das? Hast du auch, du hast ja gesagt, du bist auch Trainer gewesen. Juckt dich das nicht, irgendwie auch deine Erfahrungen als Trainer mit einfließen zu lassen? Oder ist das für dich so eine Grenze, wo du sagst, die Jungs, Jonas und auch die Vorgänger, die haben so viel Ahnung, da brauche ich gar nicht reinreden?
Nee, also so anmaßend bin ich nicht, dass ich mit da reinreden würde. Also auf keinen Fall. Nein, das Ding natürlich. Ich meine, gefühlt gäbe es in Deutschland 80 Millionen Bundestrainer. Also jeder hat seine eigene Meinung, jeder hat sein, wie es er sieht. Das habe ich genauso. Aber dass ich jetzt da reinreden würde oder mir anmaßen würde, da irgendwas zu machen, das mache ich nicht.
Das war auch völlig, völlig verständlich. Wie gesagt, der Erfolg gibt dem Trainerteam ja auch recht. Und es ist ja auch gut für die Jungs zu wissen, dass sie mit dir einfach auch jemanden in der Hinterhand haben oder mit dem Team dahinter. Du hast ja gesagt, du bist ja nicht der Einzige. Mit dem Team dahinter Menschen im Rücken haben, die ihnen ja im Prinzip den Rücken frei halten, so kann man es ja sagen.
Ja, das stimmt.
Wie oft bist du für die Löwen im Einsatz, wenn du jetzt mal so eine Woche siehst oder wie lange?
Ja, also mal auf alle Fälle am Spieltag. Sag ich mir, da bin ich eigentlich der Erste, der kommt und der Letzte, der geht. Sage ich, ja Gott, ist eine ganze, ich bin der Erste, der kommt, die Trainer sind dann oft nur im Trainerzimmer und deren Nachbearbeitung machen, aber zumindest unten aus der Kabine bin ich der Letzte, der rausgeht. Unter der Woche hält es eigentlich in Grenzen, ein-, zweimal bin ich da, um halt quasi vor allen Dingen die Sachen zu checken, ob nur sind noch alle Trikots da und so weiter, dass man dann auch fürs nächste Spiel, dass dann nicht auf einmal die Überraschung groß ist und du stehst da und es fehlen zwei Trikots.
Die Jungs tauschen, können die Jungs ja nicht wirklich Trikots tauschen oder gibt es das da schon, dass Nein. du da das ein oder andere Trikot nochmal nachbeflocken musst?
Nein, das ist tatsächlich schwierig, weil wir ja mit Geldhauser quasi die einzige Mannschaft sind, die Geldhauser-Werbung hat. Da haben wir wirklich nur einen kleinen Bestand an Trikots und da muss ich richtig drauf aufpassen, dass die auch da bleiben. Wenn einmal eins kaputt geht, dann, ich habe ein paar in Reserve, aber also ich muss da haushalten.
Dann müssen die Trikots nachbeflockt werden.
Wenn der Flock dann da noch da ist. Ja, wobei das nicht ich mache, sage ich, weil das ist eigentlich, sage ich, als Zeugwart denkt man ja immer, ja Gott, Hauptaufgaben ist, dass man da die Trikots und so weiter beflockt. Aber tatsächlich, seit ich bei 60 bin, habe ich die Flockmaschine noch nie benutzt.
Was?
Ja, ist tatsächlich so. Das macht, am Anfang hat es nur der Steges gemacht, wenn man quasi auch eingewiesen hat, was zu tun ist und so. Und jetzt macht es der Jürgen Wittmann.
Also auch hier, auch du hast ein gutes Team, was dich unterstützt bei den ein oder anderen Aufgaben.
Ja, auf alle Fälle. Also da fehlt sich gar nichts. Da, wenn ich zum Jürgen Wittmann sage, wir brauchen da noch das und das Trikot nachbeflockt oder generell noch irgendeine Ausrüstung, dann macht er das.
Jürgen Wittmann ist ja sowieso auch unsere Allzweckwaffe.
Richtig.
So kann man ihn, glaube ich, ja, auch mit größtem Respekt auch bezeichnen, oder?
Ja.
Auch ein ehemaliger Profi, der ja jetzt schon auch, Gott, wie lange im NLZ mitarbeitet. Auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Typ. Worauf ich aber hinaus will, das ist für dich dann ein Nebenjob, ein sehr emotionaler Nebenjob, aber du bist also hauptberuflich selbstständig.
Ich bin selbstständig, ja.
Wie kriegst du das unter einen Hut?
Naja gut, durch das, dass ich selbstständig bin, kann ich mir meine Termine natürlich auch legen. Da hast du halt den Vorteil, dass natürlich, wenn wir spielen, ich mir da keinen Termin lege. Das Einzige, was halt ist, wenn halt Servicearbeiten sind, dann wird es oft schwierig. Dann kommt es auch mal vor, wenn wir unterwegs sind, weil dann muss ich halt einen Techniker anrufen und dass der den quasi beauftragen und auch bezahlen, dass er meine Arbeit macht, weil ich jetzt mit 60 unterwegs bin.
Und was genau machst du?
Es ist Automatenaufsteller in der Gastronomie. Also da reden wir von Geldspielautomaten, Dartautomaten, Kickerautomaten und so weiter. Das habe ich von meinem Vater übernommen. Bin eigentlich auch damit in gewisser Weise aufgewachsen. Damals gab es dann noch Musikboxen und Videospiele, wo ich also noch Kind oder Jugendlicher war. Inzwischen gehen die leider in der Gastronomie nicht mehr, weil die Gastwirte alle Tische und Sitzplätze brauchen. Und da ist für so Geräte eigentlich kein Platz mehr.
Sehr interessante Branche, in die du da familiär reingerutscht bist. Wie arbeitsaufwendig oder wie sieht denn da dein Wochenplan aus?
Also ich habe halt meine Gaststätten, die ich eigentlich täglich anfahre. Sage, da bin ich jetzt um 10 Uhr bin ich in der Kneipe, um 12 Uhr bin ich dort. Dann ist auch teilweise mal, weil manche auch später aufmachen, dann habe ich von 15 bis 17 Uhr Ruhe. Das ist dann auch oft die Zeit, wo ich zum Beispiel dann hier bin. Sage, und dann mache ich die nächsten und dann fahre ich die noch ab. Und was dann immer wieder vorkommt, wenn irgendwo eine Störung ist oder bei den Geldspielautomaten, wenn da mal eine hohe Auszahlung war, dann musst du die ja wieder befüllen. Das kannst du nicht planen. Da musst du reagieren und wenn das halt jetzt ist, dann muss man halt dahin.
Und wenn du dann unterwegs bist, also bei deinen Kunden, ist das dann Serviceaufgaben, sind das dann Kundenbindungen, wo du sagst, okay, ich sag mal wieder Hallo?
Ja, also eigentlich ist in erster Linie schauen, dass du also bei den Darts, da fährst du halt hin und tust dann mal wieder die Scheibe reinigen, so alle 14 Tage, weil das, die, wo halt drauf spielen, wenn der nicht gescheit wertet, dann ist das Geschrei groß. Und bei die Geldspielautomaten tust du halt immer schauen, dass auch, wenn Auszahlungen sind, dass dann auch entsprechend Geld vorhanden ist.
Und das ist dann hier im Münchner Stadtkreis? Oder?
Die meisten sind hier in München. Zwei in Giersing, unter anderem, eine ist in Landshut, eine ist in Geretried. Also kommt da schon auch ein bisschen rum.
Bist du gut unterwegs, gell?
Ja.
Gelernt hast du Speditionskaufmann. Richtig. Und bist dann Kommunikationselektroniker geworden.
Ja, stimmt.
Speditionskaufmann kann man sich noch erklären. Ja. Das kenne ich so, auch wenn ich natürlich nicht annähernd irgendwas vom Fach weiß, aber was macht ein Kommunikationselektroniker?
Kommunikationselektroniker, also früher hat man gesagt Fernmeldetechniker. Kommunikationselektroniker ist jetzt ein neuerer Ausdruck. Da geht es eigentlich darum, dass du Telefonanlagen wartest oder halt einrichtest oder Kabel verlegst und so weiter. Also alles rund ums Telefon. Das sind halt so gewerbliche Telefonanlagen gewesen, wo ich betreut habe. Sage ich mal so im kleinen und mittleren Bereich. Und dann halt durch die technische Weiterentwicklung, weil früher war das ja alles Kupferkabel und so weiter, war ja Telefonanlage, war ja völlig autark. Jetzt ist halt so, dass das eigentlich alles übers PC-Netz läuft. Und damit ist die Branche oder die Arbeitsmöglichkeiten immer weniger und weniger geworden. Und dann kam eben der Umstieg von mir auf den Automatenaufstellerbereich.
Und da ist mit Sicherheit auch relativ viel Akquise auch notwendig noch, oder? Oder gibt es da kaum noch Möglichkeiten, sich irgendwie zu verbreitern und größer
schwierig,
zu werden?
Schwierig, weil die Gastronomen, wenn sie einen Automatenaufsteller hatten und dann wechseln, dann wollen die da auch entlohnt werden, dass sie dich nehmen. Und das, also wie gesagt, mein Ding ist, dass ich durch einen Service punkte und nicht, weil ich mir einkaufe.
Ja. Dann war die Zeit des Lockdowns sicherlich auch eine ganz, ganz schwierige für dich.
War tatsächlich schwierig, ja. Sage, da waren auch dann zwischenzeitlich mal Existenzängste, weil du einfach nicht wusstest, wie es weitergeht. Die Hilfen, wo wir gekriegt haben, Also ich sage klipp und klar, ohne Hilfe hätte es mich gerissen, finanziell, gar keine Frage. Hätte ich nicht gepackt. Aber nichtsdestotrotz, du hast so viel gekriegt, dass du nur irgendwie am Leben bleibst quasi und weitermachen kannst. Aber Corona oder die Pandemie hat mich schon einen fünfstelligen Betrag gekostet.
Wow.
Das ist fast jeden Gastronomen. Also da, man darf das nicht sagen, dass ja, die Gastronomen sind ja alle unterstützt worden. Stimmt, wir sind unterstützt worden und dadurch ging es auch weiter, aber das hat uns trotzdem sehr, sehr viel gekostet.
Dann hoffen wir alle, dass wir über die Pandemie mehr oder weniger auch in der Vergangenheit reden können.
Hoffentlich.
Sieht gut aus und wir drücken natürlich, die ganze Löwenfamilie drückt natürlich auch dir und natürlich auch allen Gastronomen da draußen. Es geht ja vielen Menschen so, dass jetzt wieder bessere Zeiten kommen. Gerade jetzt der Sommer, dass die Leute in der einen Fall dann wieder spielen.
Richtig.
Über wen ich noch mit dir sprechen möchte, das kannst du dir relativ leicht erraten. Er hat nämlich die Hinrunde noch bei euch gespielt in der U19 und in der Rückserie gerade zum Saisonfinish dann bei den Profis für Furore gesorgt.
Ja, Leo.
Leandro Morgalla, genau.
Ja, genau. Wahnsinn, was der für Entwicklung da jetzt genommen hat. Ich meine, man hat schon sehen können, dass er das Zeug dazu hat. Gar keine Frage, einfach auch von der Physis und von seinem Willen. Also das hat man schon gesehen, aber dass es so rauskommt, das ist irre, muss ich echt sagen. Also wenn ich da denke, zum Beispiel an das Spückige Saarbrücken, glaube ich, war es. Auf der Haupttribünenseite, glaube ich, nach 3-4 Minuten, wo er in einem Zweikampf Gegner samt Ball abräumt, dann haben wir gedacht, wow. Also richtig klasse, was der Junge da momentan abliefert. Aber er muss dabei bleiben.
Besonders beeindruckt hat mich auch sein Startelfdebüt in Mannheim. Und so ehrlich kann man sein, nichts dafür konnte, dass es nach einer Minute einen Handelfmeter gegen ihn gab. Und er danach aber in meinen Augen ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Und das muss man ja sagen, als 17-Jähriger. Mhm. Der Leo kann nächstes Jahr noch in der U19 spielen und das muss man sich vor Augen führen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr beeindruckend und ich freue mich auf die Entwicklung, die er nehmen sicherlich wird und soll und auf die nächsten Jahre mit Leandro Morgalla im Löwenteam.
Ja, leider habe ich das in Mannheim nicht gesehen, weil da war es eines dieser sehr seltenen Spiele, wo wir parallel spielen.
Ja, vom Ergebnis hast du nichts verpasst, aber wie gesagt, die Leistung fand ich persönlich sehr ansprechend und umso schöner ist, dass aus der U19 wieder mal oder aus der Bayerische Junglöwen-Schmiede wieder mal Talente in den Profifußball übernommen werden von Michael Kölner und das ist ja tatsächlich etwas, wofür die Löwen im Nachwuchs ja auch wirklich seit Jahren, Jahrzehnten stehen.
Ja.
Wer sind denn so die nächsten Talente? Gibt es da, also es gibt natürlich Anwärter für, aber wem traust du denn den nächsten Schritt zu aus dem aktuellen U19-Kader? Wen können wir uns freuen?
Ja, ich habe da eigentlich schon einige, wo ich mir denke, die könnten es schaffen. Sag, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das überhaupt sagen soll, weil die Jungs dann ja.
Nicht, dass sie abheben, gell?
Richtig, sag ich, aber es sind auf alle Fälle wieder ein paar drin, da, wo ich sage, das Zeug dazu ist auf alle Fälle da. Bei ein oder zwei bin ich mir nahezu sicher.
Und darauf können wir uns freuen in der nächsten Saison U19 Bundesliga. Das ist eine tolle Geschichte. Und für dich dann auch das erste Bundesligaspiel.
Nein, ich war ja damals in der Bundesliga schon dabei. In meinem allerersten Jahr war ja Bundesliga.
Stimmt.
Und unter dem Sepp Steinberger, ja, war auch dann, sag ich mal, nach dem ersten Bundesliga, war für mich natürlich schon toll, sag ich mal, da überall mitzufahren, ob es nach Hoffenheim oder bei Eintracht Frankfurt oder Freiburg, das war für mich eine komplett andere Welt. Sag ich mal, das, die ganzen NLZs mitzusehen, also das war schon sehr, sehr beeindruckend für mich. Und nach der Saison, eben dem Fünffachabstieg, da haben wir dann gedacht, was dann ist, okay, ich mache weiter. Man dachte, okay, also schlechter wird es auf gar keinen Fall die nächste Saison. Das geht gar nicht.
Das war dann auch Gott sei Dank der Tiefpunkt, nicht nur für den TSV 1860, die Profimannschaft mit dem Abstieg in die Regionalliga, sondern auch dann für die Jugendmannschaften, die ebenfalls mit absteigen mussten. Und dass du aber auch auf andere Wege gehst, Das hast du in deinen jungen Jahren mal erlebt, gell? Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast mal was ganz Verrücktes gemacht, Mitte der 90er.
Ja, weiß ich nicht, ob es jetzt was ganz Verrücktes war. War so, ich habe Verwandte in die USA und war dann da schon zweimal zum Urlaub drin und mir dachte, ich mag einfach mal eine Zeit länger drüben bleiben. Dann war es einfach so, ich habe meinen Job gekündigt, habe die Wohnung aufgegeben, habe mein Auto verkauft und bin dann mit dem Geld, was ich hatte, rüber in die Staaten. Und dann habe ich gedacht, okay, bleib so lang, bis das Geld aufgebraucht ist. Ich sage, das Einzige, wo wirklich war, was mich am Anfang ein bisschen so, mache ich das wirklich, mache ich es nicht, war tatsächlich, weil ich halt einfach in der Zeit die 60er-Spiele verpasst.
Wahnsinn. Und damals gab es ja noch nicht wirklich Internet, keine Livestreams.
Nein, nichts dergleichen.
Keine Informationen, nix, wie die Löwen gespielt haben.
Nichts dergleichen. Also du, ich habe dann im Prinzip von meinen Freunden oder weiter die Anrufe gekriegt und dann das Ergebnis quasi am Telefon erfahren und so weiter. Aber da gab es nichts mit Internet, dass du jetzt da das Ergebnis ablesen kannst. So einfach. Nee, aber war trotzdem eine tolle Zeit, wo ich nicht wissen möchte. Sage ich, habe ich mir Land und Leute angeschaut, dann habe ich da auch mein Interesse für American Football entdeckt. Bin dann da letztendlich auch Fan geworden einer Mannschaft, die wo, sage ich mal, von der da am nähersten waren. Also ich war bei meinen Verwandten sind in Pensacola, das ist am Panhandle, Nordwest Florida. Und die nächste Großstadt ist eigentlich New Orleans und damit vom Football her die New Orleans Saints. Muss man dazu sagen, zu der Zeit, wo ich drüben war, ich meine, jetzt waren wir, also ich sagte auch wir bei den Saints, recht erfolgreich, aber zu der Zeit waren die Saints alles bloß nicht erfolgreich. Okay, da war eine Playoff-Teilnahme und die verloren und sonst nichts. Aber sie hatten immer schon gute Fans und gute Zuschauer und da fühlt man sich als Löwenfan dann natürlich dann, was das betrifft, dann auch gleich heimisch.
Aufgehoben, in der Familie angekommen. Ja, da kommt mir gleich mal das Zitat, weil du gerade gesagt hast, das Einzige, was mir so ein bisschen Sorgen bereitet hat, war eben die Tatsache, dass ich die Löwenspiele nicht sehen kann. Fällt mir ein wirklich das Zitat von Stefan Schneider, unserem ehemaligen Stadionsprecher, ein, der in seinem Podcast gesagt hat, was will in Miami? Wenn die Löwen am Samstag spielen, dann muss ich da sein.
Das ist richtig, ja.
Nichtsdestotrotz ist es auch völlig in Ordnung, mal über den Tellerrand hinauszuschauen und sich da Land und Leute in den USA zu widmen. Halbes Jahr rumgereist. Wo bist du denn überall gewesen?
Also ich war also ganz unten Key West, dann in Miami, also ganz Florida angeschaut, dann auch in die hoch bis South Carolina und dann Atlanta, Georgia, also vor allen Dingen in die Südstaaten. Habe ich alles gesehen, also auch nach Dallas rüber. Und aber in der Zeit war ich dann auch nochmal 14 Tage in Las Vegas und Los Angeles und so weiter. Also da ist ein Kumpel von mir dann rüber geflogen, da war der Super Bowl, war in New Orleans. Und wir haben gesagt, okay, wenn wir Tickets kriegen für einen Super Bowl, dann gehen wir rein, wir zahlen $500. Also damals, heute kostet er, glaube ich, zehnfache.
Ich wollte gerade sagen, also damals hätte man mit 500 Euro sicherlich ein Ticket ergattern können, oder?
Ja, war schwierig, aber wir haben dann tatsächlich keins gefunden, aber wir haben ausgemacht, also entweder wir kaufen uns die Karten für den Super Bowl oder wir fliegen für die $500 nach Vegas. Und dann haben wir heute das Spiel in New Orleans in einer von den Sportkneipen angeschaut und sind dann noch nach Vegas geflogen. Aber ja, nicht bereut.
Und habe dann $1,000 draus gemacht.
Nein, haben wir nicht.
Oder war es eine teure Nacht mit Hochzeit und allem, was dazugehört?
Sag ich, auch wenn ich Automatenaufsteller bin ich selber jetzt kein Spieler.
Das ist sehr gut. Außer Fußballspieler und Leidenschaft für den Fußball und Leidenschaft für den TSV 1860. Markus, wir haben heute ein Landstät gehabt in diesem Podcast. Du hast den Termin freigeschaufelt. Und dazu herzlichen Dank, dass es geklappt hat, dass du dich hier vorgestellt hast im Löwen-Podcast.
Sehr gerne.
Und am Wochenende geht es für dich mit der U19 nochmal zur Aufstiegsfeier.
Genau, fahren wir nach Pilsen. Eben auch wieder durch unsere Gönner überhaupt erst möglich gemacht. sage ich, da haben wir dann mal ein schönes Wochenende und da kannst du mir am Dienstag nochmal fragen, wie es mir geht.
Und ein weiteres Beispiel einfach für diese fantastische Löwenfamilie. Hier halten wir zusammen. Jeder hilft jedem und umso schöner ist, wenn dann auch der Erfolg dann auf dem Platz ist, so wie eben am Wochenende beziehungsweise die gesamte Saison, die U19. Also von daher nochmal ganz offiziell herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr den Aufstieg geschafft habt und die Löwen in dem nächsten Jahr, in der nächsten Saison in der U19-Bundesliga vertretet. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, Markus, es hat mich sehr gefreut, dich besser kennenzulernen und wünsche dir eine gute, erholsame, fußballfreie Zeit.
Ja, so lang ist es nicht, weil wir haben noch ein Pokalfinalturnier zu spielen am 4. Juni in Ismaning, wer zuschauen will.
Ganz genau, da könnt ihr die U19 nochmal unterstützen. Davor wird ein bisschen gefeiert, damit sie dann da rechtzeitig am 4. Juni wieder im Einsatz sind. Und dann geht es ja dann auch irgendwann im Juli, August dann mit der Bundesliga weiter. Markus, herzlichen Dank, schön, dass du da warst.
Sehr gern. Und
viel Freude, viel Spaß, viel Erfolg im nächsten Jahr in der U19. Wir werden das natürlich weiterhin verfolgen und euch da bestmöglich unterstützen.
Okay, danke dir.
Das war nun schon die 98. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts, präsentiert von Die Bayerische. Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen für Interviewpartner habt, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de. Und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns auf den gängigen Podcast-Plattformen abonniert und eine positive Bewertung dalasst. Spannende Menschen im Umfeld des TSV 1860 zu interviewen, das ist unser Versprechen. So wie heute die gute Seele der U19, Zeugwart, Markenbotschafter, Psychotherapeut, Physiotherapeut und was wir alles gelernt haben in diesem Gespräch mit Markus Burger. Ja, wir wünschen euch eine schöne fußballfreie Zeit. Wir machen ebenfalls ein bisschen Sommerpause und melden uns dann mit den nächsten Folgen, mit der Folge 99 im Laufe der Vorbereitung auf die neue spannende Saison 2022-23 zurück. Mit natürlich einem interessanten Gast mit spannenden Lebensgeschichten, so wie ihr das bisher und seit jeher gewohnt seid. Wir wünschen euch eine tolle Sommerzeit und freuen uns auf die nächste Folge. Wir sagen Servus.
Servus.
Und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.